Okay, ihr Lieben, das Motto des heutigen Tages lautet, sei Pippi und nicht Annika. Deine Kindheitsträume, wenn wir schon bei Kindern sind, deine Kompetenzen und deine Wünsche prägen dein Leben und sind ein Hinweis auf deine Berufung. Vielleicht gibt es einen roten Faden in deinem Leben, wo du sagst, das ist immer wieder passiert. Da habe ich schon als Kind von geträumt. Das alles sind Dinge, die dir zeigen, wohin der Weg gehen darf und sollte und vielleicht auch muss. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Modelleisenbahner und wer weiß, was leidenschaftliche Modelleisenbahner sind, der weiß, wovon ich rede. Also es war manchmal schön, in der Regel anstrengend und wir brauchten viel Platz für alle möglichen Kisten und was da so war. Mein Vater hatte einen großen Plan. Er wollte nämlich, wie alle Modelleisenbahner, natürlich eine große Modelleisenbahnwelt aufbauen. Über diese ganzen Jahrzehnte wuchs der Berg und auf unserem Dachboden hatten wir irgendwann x unzählige Kartons stehen, bestimmt im Wert von, ich schätze mal so heute in der heutigen Währung, 50.000 Euro. Als mein Vater 59 Jahre alt war, wurde er von einem sehr schweren Krebsleiden getroffen und er starb 9 Monate später. Sein Traum von dieser Eisenbahnwelt blieb also unerfüllt. Auf seinem Dachboden standen viele, viele unbenutzte, sehr wertvolle Modelle, unbenutzt neu, kann man sagen, in diesen Kartons. Niemand konnte sich mehr daran erfreuen und niemand außer ihm in unserer gesamten Familie war Eisenbahnliebhaber. Also, was haben wir damit gemacht? Wir haben das alles nach und nach verkauft. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass unser Leben nicht berechenbar ist. Und deshalb sollten wir niemals auf die späteren Momente warten, wenn wir uns Lebensträume in unserem Leben erfüllen wollen. Und ebenso sollten wir auf gar keinen Fall unsere Träume irgendwie verpackt in eine Ecke stellen und immer darauf warten, dass dieses irgendwann einmal kommt und wir diese Träume auspacken und sie dann leben. Also, wenn die Kinder groß sind, wenn ich erstmal verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ihr kennt das alles, wenn ich in Rente bin, wenn ich erstmal 40 bin, wenn ich 50 bin, was auch immer. Ich glaube, dass Gott uns in diese Welt gestellt hat, weil wir durch Jesus Christus dazu geschaffen sind, so sagt es auch Epheser 2, Vers 9, dass wir gute Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Da gibt es also etwas, was auf uns wartet. Und der ein oder andere, die ein oder andere in uns hat diese unbestimmte Sehnsucht, da ist noch was. Da spricht etwas immer wieder zu meinem Herzen. Irgendwas ploppt immer wieder auf. Vielleicht hast du manches so durch die Jahre so totgeschwiegen, totgeredet, das wird eh nie was. Aber irgendwas in deinem Herzen, irgendeine Sehnsucht ist bei dir vorhanden und die wartet darauf, rauskommen zu dürfen, Gestalt anzunehmen und Realität zu werden. Aus meinem Leben kann ich sagen, dass eine Berufung nicht vom Himmel fällt. In meinem Leben war das nicht so. Ich weiß, es gibt andere Beispiele. In meinem Leben war das nicht so. Sondern bei mir war es so, dass familiäre Herkunft, viele Lebensereignisse, Bildungsmöglichkeiten haben das mitgeprägt. Und so erleben das viele Leute auch. Unser Hintergrund, da wo wir herkommen, unser Pedigree, so sagt man in der Vollblutzucht, also Mutter, Vater, die Blutlinie, alles trägt dazu bei, dass wir eine bestimmte Berufung haben, eine bestimmte Prägung. Unser ganzes Leben hinterlässt Spuren, die auf unsere Berufung hindeuten. Wir finden das bei David in den Psalmen, da schreibt er in 139, du bildest meine Nieren, du wobst mich in der Mutter Leib. Und er spricht hier von Gott als unserem Schöpfer. Und nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. In dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Und David schrieb dieses Lied aus der Perspektive Gottes, der uns wirklich liebevoll betrachtet und der einen Plan für uns hat. Gott hat sich Gedanken gemacht über unser Leben und ich glaube, dass dadurch bestimmte Erlebnisse und Ereignisse in unserem Leben auch einen völlig neuen Sinn bekommen. Wenn wir jetzt beginnen, unsere Berufung zu leben, löst das nicht selten Konflikte aus. Berufung bedeutet, du wirst die Erwartungen anderer Menschen enttäuschen. Familienangehörige, Geschwister in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, Freunde, Kollegen, alle möglichen Menschen werden irritiert sein, werden von dir enttäuscht sein und werden sich fragen, was ist denn mit der los? Der Apostel Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief und er hat das am eigenen Leib selbst erlebt, dass er die Erwartungen einer ganzen Gemeinde enttäuschen musste. Er konnte das nicht erfüllen. Und er nimmt Stellung zu diesen Anklagepunkten, die Korinther ihm vorwarfen. Ohne diese Konflikte zwischen dem Apostel und den Korinthern würden wir heute den 2. Korintherbrief überhaupt nicht in den Händen halten. Wir wüssten nichts darüber, über diese Schwierigkeiten, die Christen damals miteinander hatten und die sie auch mit der Person des Paulus hatten. Für den Apostel war das allerdings kein Grund, an seiner Mission zu zweifeln. Er sah den roten Faden, den Gott durch sein Leben gewoben hat. Das zum Beispiel zeigt das Studium bei Gamaliel, das ließ ihn zu einem scharfsinnigen Denker der Christenheit werden. Er war ein Verfolger der ersten Christen und das brachte ihn auf seinen Reisen bis nach Damaskus. Dort hatte er eine Jesus-Offenbarung, die ihn total erschütterte. Und wenn er auch später von seinem Glauben, also von dem, was vorher war, als Dreck bezeichnet er das ja, ja, da war Dreck in seinem Leben, er sieht das als Dreck an, sieht er sich doch in allem in der Hand Gottes, egal in welchen Prozessen er sich selber gerade befand oder auch in welchem Erkenntnisstand. Jesus zu kennen und Gott zu dienen, das wird zu einer wichtigen und wichtigsten Kraftquelle in Paulus' Leben und das ist auch die wichtigste Quelle in unserem Leben, um unsere Berufung zu leben. Die Suche nach unserer Berufung, nach deiner Berufung beginnt damit, dass wir uns unserer Geschichte, unserem ganz persönlichen Hintergrund bewusst werden. Im Psalm 139 schreibt David, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele sehr wohl. Das bedeutet, dein Temperament, deine Persönlichkeit, deine Fähigkeiten, auch deine Interessen, deine Vorlieben, deine Wünsche, deine Leidenschaften, das alles sagt etwas darüber aus, wozu du berufen bist. Darum, wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, sei Pippi und nicht Annika, dann ist das nur die eine Seite der Medaille. Unsere Persönlichkeitsstruktur nämlich werden wir nicht wesentlich verändern. Du bist, die du bist, du kannst dich in gewisser Weise optimieren, du wirst lesen, du wirst dich bilden, deine Persönlichkeitsstruktur wird bleiben. Und letztlich kommt immer nur das raus, was in einem Menschen auch drin ist. Wenn du dich also zum Beispiel über einen Menschen wunderst und denkst, meine Güte, was der oder die alles geschafft hat, wo die heute ist, wie die hat die das nur hingekriegt und all diese Dinge, dann kannst du sicher sein, das war irgendwo, irgendwie in dieser Person schon versteckt und kommt jetzt nur raus. Umstände dienen immer dazu, dass Dinge in unserem Leben rauskommen. Schwierigkeiten, Probleme, großartige Dinge, alles trägt dazu bei, dass etwas, das, was in uns drin ist, rauskommt. Ich habe mich gefragt, mit einer 5 in Mathe, die ich immer hatte, jahrelang, es war mein stetiger Begleiter. Meine Eltern haben ein Fest gemacht, wenn ich mit der 4 kam. Das war selten der Fall, ich glaube einmal habe ich das geschafft. Mein Mathelehrer, das weiß ich bis heute, der hat vor Freude fast geweint, als ich eine 3 mal hatte. Das weiß ich noch bis heute, mein Mathelehrer hieß Herr Bockwinkel. Herr Bockwinkel, wenn Sie also diesen Vortrag hören, dann seien Sie gewiss, ich konnte mich leider nicht mitfreuen, weil ich hatte abgeschrieben die meiste Zeit. Der Beste in Mathe saß mir genau schräg gegenüber. Das war noch nie der Fall. Ich konnte fast wörtlich abschreiben. Ich habe ein paar Fehler eingebaut. Ich habe gedacht, das glaubt der Bockwinkel dir nie. Dann ist es eine 3 geworden, freuen konnte ich mich nicht. Ich wusste ja, dass ich da jetzt wenig Anteil dran hatte, außer meinen Namen oben rechts hinzuschreiben und das Datum. Ich muss dazu sagen, ich bin in der Abschlussprüfung Pferdewirt-Theorie durchgefallen in Mathe, die musste ich wiederholen. Da hatte ich auch eine 5, ne? Bin mir also da selber treu geblieben. Also Mathe war nicht meine Leidenschaft, bis heute nicht. Dafür hatte ich in der Praxis eine 1, was mich selber auch verwundert hat, aber ich war anscheinend schon immer mehr der Praktiker, weniger der Theoretiker. Übrigens bleibt das, das kann ich euch versichern, das bleibt. Ich habe mich selber sehr gewundert, wie ich den Segelschein geschafft habe, vor allen Dingen den letzten, den ich gemacht habe, der ging, den vorletzten, den ersten, den ich gemacht habe, da hat es mir wirklich bald das Hirn rausgebrannt, so habe ich gerechnet und gearbeitet. Die theoretischen Fragen gingen, auswendig lernen kann ich kann Fragen beantworten, das ist für mich überhaupt kein Problem. Dann kamen die Navigationsaufgaben, 15 Aufgaben, A9 Teilaufgaben. Ich habe gedacht, mir brennt mein Hirn raus. Ich habe noch nie so viel gelernt wie im Frühjahr diesen Jahres. Freitag war die Prüfung. Ich hatte bis Mittwoch noch keine Navigationsaufgabe gemacht. Und ich habe es auch nicht verstanden. Ne? Wir hatten die ja im Theorieunterricht. Ich habe gedacht, ist so richtig schönes Déjà-vu, wie früher in Mathe. Ne? Du guckst nach vorne, aber irgendwie böhmische Dörfer. Ne? Dann habe ich gedacht, Heike, mach dich frei von allem. Ja, du kannst das, in dir schlummert doch eigentlich ein Mathe-Genie. Ja, das ist schon mal so ein erster Schritt. Ne? Das zeigt schon mal, wo die Reise hingehen könnte. Dann habe ich meinen Mann angerufen und habe mich echt selbst über seine Antwort gewundert. Also ich habe Dienstag oder so angerufen, Freitag war Prüfung, Mittwoch, er musste ja auch irgendwie noch hochkommen. Ich habe gesagt, also Peter, du musst kommen, ne? Ich kapiere Navi nicht, ich habe noch keine einzige Aufgabe gemacht, wir müssen die machen. Ja gut, da hat er nur eins gesagt, ich komme. Da habe ich so in den Hörer geguckt, ich denke, boah, cool. Ne? Also er kam. Dann haben wir Mittwoch, Donnerstag nur Navigation gemacht. Und glaub, ey, das ist echt heftig, ne? Vor allen Dingen jetzt für mich, ne? Das ist schwierig. Ich bin auch mehr so fürs Oberflächliche und da musst du auf den Millimeter genau zeichnen. Schwierig. Und wenn du eine Aufgabe falsch machst, in diesen 9 Teilaufgaben sind alle anderen auch falsch. Also es wirklich ist nicht meine Disziplin. Gut, was soll ich sagen? Ich habe alles gegeben. Ne? Ich habe gedacht, du gibst jetzt alles. Ne? Ich habe gesessen, gerechnet, habe mir das erklären lassen. Naja, so bei der 11., 12. Bogen hatte ich so das Gefühl, so langsam so ein ganz leichter Flow kommt rein. Am Freitagmorgen um 6, 7 habe ich den 15. Bogen gemacht. Ich habe mein Gebetsnetzwerk über WhatsApp aktiviert. Ne? Ich habe gesagt, Leute, also ihr wisst Bescheid, ne? Es geht um alles. Und was soll ich euch sagen? Ich habe dann so innerlich gedacht, so, du nimmst das alles heute, wie es kommt, du bist völlig entspannt. Mit dem Wissen, dass die Bögen 1 bis 9, die waren echt tricky, die waren wirklich schwer. Und du hast ja auch nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, du hast eine halbe Stunde Zeit, um diese vielen Aufgaben zu machen. Und du musst ja noch einen Haufen theoretische Fragen beantworten. Ne? Und ich hatte auch Probleme mit der Zeit. Ich habe gedacht, wenn ich diese Bögen 1 bis 9 kriege, dann schaffe ich das zeitlich nicht, weil ich meine, ne? Na gut, also was soll ich euch sagen? Prüfung, alles war gut, praktische klappte, da war ich schon mal so ein klein bisschen ermutigt. So, ich komme in den Theorieraum, kriege einen Bogen. Was soll ich euch sagen? Welchen Bogen habe ich gekriegt? So sieht's aus. Ja. Ich habe gedacht, Gott danke, du hast echt Humor. Und warum auch immer, ich kann das bis heute nicht erklären, die schwierigste Teilaufgabe war gar nicht dabei. Ne? Da war ich, also ich habe das nur gesehen, 15, und habe gedacht, boah, ich bin voll entspannt. Mit einer 5 in Mathe, ihr könnt mir glauben, also ich bin danach nach Hause, ich habe 2 Stunden echt wie eine Tote im Auto gelegen. Ne? Mein Mann wollte sich mit mir unterhalten, ich habe gesagt, ich kann nicht. Ne? Also ich war einfach alle, ne? Ich war alle, so vom Kopf her alle. Also, ne? Aber es kommt raus, was drin ist. Jetzt ist die Frage, was war's? Ich bin gern erfolgreich, ich habe nicht gerne Niederlagen, also niemand von uns hat die, glaube ich, wirklich gerne. Aber ich habe auch so einen gewissen Ehrgeiz dann, ne? Und wahrscheinlich war es das. Also irgendwas war es ja, was da rausgekommen ist. Also irgendwas muss ja dazu beitragen, dass das funktioniert hat. Und das ist in eurem Leben auch so. Irgendwas ist da, was uns so motiviert, dass wir doch Sachen packen. Wenn wir müssen, ich musste ja, ne? Es war ja kein Weg dran vorbei. Also es war eine Riesenherausforderung für mich und ich habe immer gedacht, was so ein Hauptschüler mit einer 5 in Mathe doch alles so noch mit Mitte 40 dann auf die Reihe kriegt. Ne? Also ich habe mich selber gewundert und war mir auch eine Ermutigung. Ich habe gedacht, Heike, irgendwie ist schon interessant, hätte ich nie mit gerechnet, dass ich das echt gebacken kriege. Ne? möchte auch dazu sagen, dass ich auch wirklich glaube, dass Gott einfach immer wieder Gnade gibt. Wenn wir uns irgendwo reingeben in die absolute Herausforderung, dann macht er das, dass wir das schaffen können. Ich meine, ich hätte jeden Bogen kriegen können und habe den 15. gekriegt. Ja, das ist einfach Gnade, oder? Das ist einfach Gnade. Wer von euch kennt den Film Happy Feet? Okay, Freunde, ich sage euch eins, Freundinnen, bitte, kauft euch den Film, schaut euch den mit euren Kindern an. Der ist wirklich ermutigend. Da geht es um einen Pinguin namens Mumble, der ganz anders war als die Tausende und Abertausende seiner Artgenossen. Er kennt bestimmt die Königspinguine. Habt ihr darüber schon mal eine Doku gesehen? Die brüten ewig, die Männer. Die Frauen sind Kilometer und Abertausende Kilometer weit fressen. Dann fressen die sich voll, dann latschen die nach Hause. Ihr wisst, wie ein Pinguin läuft, ne? Tausende Kilometer, ne? So. Ja, wirklich, das ist kein Scherz, das ist wirklich so, man mag es nicht glauben, ne? Die Männer haben leere Bäuche und stehen in diesen eiskalten Winden da oben und brüten das Ei auf ihren Füßen aus, also die bewegen sich nicht, die stehen die ganze Zeit so, es eiligt da, die Federn liegen da so drüber und dann stehen warten, ne? Und kuscheln sich alle zusammen mit dem Kopf nach innen, Wind abgewandt, das ist echt eine interessante Geschichte. Also um diesen Mumble geht es. Bei diesen Pinguinen ist es so, in dieser Geschichte ist es so, alle Pinguine können singen, nur Mumble kann leider nicht singen, also sein Gesang ist ähnlich wie meiner, ja, ich bin so musikalisch wie die Kuh auf der Weide, also praktisch gar nicht. Und so ähnlich ging es Mumble, also er hat meine ganze Sympathie, aber was hat er gemacht? Er hatte eine Stärke und die war, er konnte tanzen. Ein Tänzer unter Millionen Sängern, schwierig. Aber das war seine Begabung und das war auch seine Berufung und vor allen Dingen war das auch seine Leidenschaft. Die herrschende Pinguin-Elite allerdings wollte ihn in ihre bewährten Schubladen pressen. Er sollte tanzen. Das konnte ja nur schiefgehen. Singen, richtig. Das konnte nur schiefgehen. Er war also überhaupt nicht kompatibel mit dem ganzen Rest der Pinguin-Gesellschaft. Und das machte ihn oft auch sehr traurig und sehr deprimiert. Aber er als Persönlichkeit wurde dadurch auch unabhängig von der Meinung anderer, von der Meinung des Mainstream, wie etwas zu sein hat. Die Tradition war, wir können singen. Und er musste lernen, mutig gegen den Strom zu schwimmen und er war dadurch frei, Dinge zu tun, für die die meisten angepassten Pinguine viel zu feige waren. Die haben das auch gar nicht gesehen. Aber dadurch, dass er eine andere Berufung hatte, bekam er auch einen weiteren Blick für Missstände, für Dinge, die einfach verändert werden sollten. Und er bekam auch den Mut, später diese ganze Pinguine zu retten. Wenn ihr wissen wollt, wie, müsst ihr euch den Film anschauen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Er auf jeden Fall nahm eine drohende Gefahr wahr und wurde später der Retter und Held aller Pinguine. Und so ist es manchmal auch mit unserer Berufung. Es bedeutet auch, mutig zu sein. Und unsere Berufung, unsere Leidenschaft in uns, die gibt uns auch diesen Mut. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was deinem Leben Mut und Leidenschaft gibt? Wo bist du wirklich leidenschaftlich? Bedeutet, wo bist du bereit, für etwas auch zu leiden? Zeitmäßig, geldmäßig, wie auch immer, einsatzmäßig. Ja, wir haben ja verschiedene Bereiche, wo wir uns voll einsetzen und wirklich alles geben. Und wo hast du auch den Mut, Dinge zu tun? Interessant ist, frühere Generationen haben ihren Kindern Namen gegeben, die etwas über ihre Fähigkeiten aussagen sollten. Wir kennen das ja in der Bibel, wir kennen das von Gott selber. Gott nennt sich Gott der Schöpfer, Elohim. Oder wir kennen einen Gott, der mich sieht aus 1. Mose, Elroi oder Elroi, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und diese Bezeichnung bedeutet, dass Gott ein schöpferisch arbeitender und ein sehender Gott ist. Gott ist der, der den einzelnen Menschen sieht, dich und mich, und der seine Bedürfnisse wahrnimmt. Jesus zum Beispiel trägt den Namen, der seine Fähigkeiten benennt. Die Bibel spricht von ihm in Jesaja 9 als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Wie sehe deinen Namen aus, die auf deine Fähigkeiten zurückgehen? Ich habe heute Morgen Olga gefragt, was ihr Name bedeutet. Ihr Name bedeutet Kraft und heilig, stimmt es? Heilige und Kämpferin. Also kämpferisch ist Olga, das kann ich euch bestätigen, ne? Mein Name Heike bedeutet wohl die Herrscherin des Hauses. Olga hat genau wie ihr nur gelacht. Also heute Morgen beim Kaffee. Sie hat gar nichts gesagt, sie ist lachend ins Bad gegangen. Die Berufung ist also etwas, was wir leidenschaftlich gern tun oder tun würden. Und unsere Leidenschaft hat viel mit unseren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu tun, die sich aus unseren speziellen und spezifischen Lebensereignissen entwickelt haben. Und diese Fähigkeiten sollte man kennen oder neu kennenlernen. Du solltest also dich auf den Weg machen, dich selbst kennenzulernen und dich zu fragen, welche Fähigkeiten habe ich, welche Neigungen, welche Werte bestimmen mein Leben? Ich glaube, dass viele von uns, und ich schließe mich da ein, ich bin seit einigen Jahren ja auch ein bisschen anders unterwegs und seit einigen Jahren bin ich auf dem Weg auch ein Stück zu mir selber. Und ich glaube, dass wir, wenn wir nicht viel über uns wissen oder zu wenig über uns wissen oder die Lügen anderer über uns glauben oder gewisse Traditionen angenommen haben, dass andere das dann sehr leicht fällt, uns in gewisse Schubladen zu drängen, wo wir aber gar nicht reingehören und wo wir auch spüren, das ist überhaupt nicht meine. Wir tun dann Dinge, die uns nicht befriedigen und die uns vor allen Dingen auch nicht erfüllen. Die Frage nach Sinn muss ja auch immer geklärt werden mit dem, was wir tun. Manche Dinge kommen uns so sinnlos vor. Da fehlt der Sinn, die Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Warum tue ich, was ich tue? Welcher Sinn steht dahinter? Viele Menschen leben nicht in ihrer Berufung, weil sie durch Gesellschaftssysteme einfach in gewisse Richtungen gedrängt wurden, weil ihr Leben irgendwie schon vorgezeichnet ist, was man eben tut oder nicht tut. Meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, dass individuelle Außenseiter weder in der Kirche noch im Kindergarten noch in der Schule wirklich gern gesehen werden. Auch wenn wir die bewundern. Irgendwo haben diese Leute unsere Bewunderung. Und sogenannte Nerds haben immer die Welt verändert. Das waren keine konformen, angepassten Typen. Das waren Leute, die andere durch ihr Tun und Handeln aus ihrer Komfortzone rausgeholt haben und andere irritiert haben. Und dieser Prozess, der fällt uns manchmal schwer, weil wir alle so gern angenommen und geliebt werden wollen und bejubelt werden wollen und alle sagen wollen, schön, dass du da bist. Viele sagen das dann nicht mehr, wenn wir anfangen, unsere Berufung zu leben, weil einfach gewisse Veränderungsprozesse den anderen herausfordern und irritieren. Und wenn wir herausgefordert und irritiert sind über jemanden, dann sind wir meistens auch auf Ablehnung, ja, weil wir Angst davor haben. Diese individuellen Außenseiter sprengen nämlich sowohl gesellschaftlichen wie auch traditionellen Rahmen. Individualität ist zwar in aller Munde, die Realität lehrt uns etwas ganz anderes. Gleichförmigkeit bedroht nicht unser Denksystem. Durch dein Anderssein fühlen sich andere bedroht und irritiert und sie werden dich auch ablehnen. Aber das sollte uns nicht abhalten, das zu tun, was wir tun müssen. Wie ernst Jesus den einzelnen Menschen nimmt und auch dessen Bestimmung, wozu der Mensch geschaffen ist, wird an der Berufungsgeschichte von Petrus deutlich. Wie nennt Jesus Petrus? Wie nennt Jesus Simon? Er gibt ihm den Beinamen Petrus. Was bedeutet der Fels? Und das ist ein zukunftsweisender Charaktername. Und kurz vor seiner Kreuzigung übergibt Jesus Petrus die Leitung der Gemeinde. Er sagt nämlich zu ihm in Matthäus 16, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden bindest, wird gebunden sein im Himmel und was du auf Erden löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und das tut Jesus trotz des Wissens, dass Petrus ihn ja verraten wird. Jesus weiß, so sehr wie Petrus im ersten Moment einen Schritt aufs Wasser tut, so sehr ist er im nächsten Moment der Angsthase. Und er wusste auch nicht immer, was mit Jesus los war. Jesus hat in seiner Kreuzigungsankündigung hat er ja gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Petrus hatte nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Trotzdem gibt Jesus Petrus immer wieder eine neue Chance und hält an seiner Berufung fest. Wir wissen aus Römer 11, dass die Berufung Gottes unbereubar sind. Wenn eine Berufung da ist, dann ist sie da. Gott lässt sich überhaupt nicht irritieren dadurch, dass wir finden, wir sind da vielleicht nicht für gemacht oder wir sind zu klein oder was auch immer. Gott hält daran fest. Und dieses Hin- und Hergerissensein von Petrus, sagen wir es mal so, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, zeigen uns, dass alle positiven Werte und Charaktereigenschaften einer Person genauso auch ihre Schattenseiten haben. Und sie zeigen uns, dass jeder Mensch seine Stärken und seine Schwächen einfach in einer Person mit sich trägt. Und darum ist es wichtig, seine Schwächen zu kennen, aber bitte nicht, um sie mühselig in Stärken umzuwandeln. Stärke deine Stärken. Das ist das, was ich dir heute mitgeben kann. Stärke deine Stärken. Kenne deine Schwächen. Deine Schwächen zeigen dir, wo du Platz machen darfst. Und du sollst für andere dort Platz machen, wo die ihre Stärken haben. Wir sind nicht dazu gemacht, alles auszufüllen. Und manchmal lässt Jesus auch gewisse Situationen in unserem Leben zu, damit wir uns selber besser kennenlernen. Und dann, wenn wir dort Platz machen, wo andere ihre Stärken haben, dann ist das eine Teamarbeit. Und das finden wir auch in der Gemeinde. Wir sollten Platz machen da, wo Leute ihre Stärken haben. Und unsere eigenen Stärken ausleben, da, die Gott uns gegeben hat. Deine Stärken sind deine Kernkompetenzen und zeigen dir, wo du Leidenschaft entwickeln wirst. Deine Bedürfnisse wiederum zeigen dir die Gründe, weshalb du am Morgen voller Motivation aufstehst und überzeugt bist, dass die Welt gerade auf dich wartet. Und das tut sie, auch wenn du das manchmal vielleicht nicht glauben kannst. Meine Erfahrung ist, aus diesen ganzen Jahren jetzt von Coaching und Training und auch Teamarbeit, das habe ich ja alles schon viele Jahre jetzt gemacht, dass ein Mensch in der Regel 2, maximal 3 herausragende Stärken hat. Wenn ich dich fragen würde nach deiner Stärke, würde dir vielleicht nicht viel einfallen. Wenn das so ist, dann setz dich einmal hin und frag dich, was habe ich für Stärken? Wenn dir nichts einfällt, überlege mal, was andere über dich sagen. Was hast du für Stärken? Und fang da mal an, dich mit deinen Stärken auseinanderzusetzen. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du deine Stärken genau kennen und auch ausleben würdest? Ohne dich zu vergleichen. Ohne schlechtes Gewissen. Ohne Angst vor Fehlern und ohne Unsicherheit. Ich lese diese Frage noch einmal. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du deine Stärken genau kennen und ausleben würdest, ohne dich zu vergleichen, ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst vor Fehlern und ohne Unsicherheit? Mit dieser wunderbaren, herausragenden, herausfordernden und einfach nur ermutigenden Frage möchte ich dich in die Pause schicken. Bei einer schönen Tasse Kaffee darfst du das jetzt mit Leuten erörtern oder auch Zeit für dich alleine nehmen. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du deine Stärken leben würdest? Nach der Pause hören wir den zweiten Teil und da wird es ein bisschen darum gehen, wie aus unseren negativen Erlebnissen leidenschaftliche Lebensträume werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der nächsten halben Stunde oder wie lange habt ihr Pause, Claudia? Die nächste Viertelstunde, gut. Mhm.
Herzlichen Dank, das war schon ein guter Vorstoß. Macht Lust auf mehr. Ich bitte euch, dass ihr ein bisschen auf die Zeit achtet, auch wenn das für Frauen schwierig ist, aber dass wir wirklich in einer Viertelstunde wieder hier sein werden, denn dann wird die Stefanie in ihrer Berufung leben und uns zeigen, was sie so auf dem Kasten hat. Ja, also ja, 11:55 wäre toll, wenn ihr wieder da seid.
Ja, super, Stefanie, vielen Dank. Muss ich hier noch was machen? Nee, es läuft, ne? Also vielen Dank an die Technik. Ich habe vorhin kurz mit dem Techniker gesprochen, ne? Technik, wenn es funktioniert, nimmt die keiner wahr. Wenn es nicht funktioniert, kriegen sie einen auf den Deckel. Darum, ihr lieben Techniker, was soll ich sagen? Ihr seid wirklich mit die wichtigsten Leute hier. Also vielen Dank hinten an die Technik. Genau. Und natürlich ans Lobpreisteam, aber das wurde ja schon erwähnt. Aber trotzdem, lieber Techniker, danke, dass du da bist. Du bist ja fast ein Quotenmann, aber nur fast. Bei uns auf der Frauenkonferenz ist der Techniker immer der Quotenmann. Benny, wir kennen ihn gut, er liebt uns und freut sich immer so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er im Östrogensee schwimmt, aber es hat den Anschein. Aber er kommt da inzwischen gut mit klar, nach 3 Jahren Konferenz. Okay, ihr Lieben, 2. Teil. Vielen Dank, liebe Stefanie, war sehr inspirierend, hat mir sehr gefallen. Du singst echt super. Kannst du auch tanzen? Ah, ich wollte früher auch immer gerne singen, aber ja, jetzt rede ich halt. Wie aus negativen Erlebnissen leidenschaftliche Lebensträume werden. Rick Warren, ein Pastor, wer kennt Rick Warren? Okay. Also Rick Warren, ein Pastor aus den USA, hat mal gesagt, die wichtigsten Botschaften ihres Lebens und ihr effektiver Dienst entsteht aus ihren tiefsten Verletzungen. Henri Dunant, wer kennt ihn? Schon gehört? Also, gut, nicht verraten, wer das ist, ne, mache ich jetzt gleich. Also Henri Dunant war ein Schweizer Geschäftsmann. Und seine Geschäftsreisen brachten ihn im Juni 1859 in die Nähe der italienischen Stadt Solferino. Zu dieser Zeit kämpften dort gemeinsam Frankreich, Sardinien und italienische Revolutionsgruppen gegen die Vorherrschaft des Kaiserreiches Österreichs in Italien für einen unabhängigen italienischen Staat. Als Dunant Solferino erreichte, lagen überall Verwundete und Tote und angesichts dieser leidenden Menschen organisierte er mit Dorfbewohnern ganz spontan eine Hilfsaktion, versorgte die Verwundeten und beerdigte die Toten. Die Kriegsbilder prägten sich tief in seine Seele und ließen ihn nicht mehr los. Was Dunant in Solferino noch nicht ahnte, war, dass sich in diesem Moment sein Leben veränderte und etwas Weltbewegendes begann. Er fing an, seine Bestimmung vor Gott zu finden. Solferino war der Ursprung eines heute weltumspannenden Hilfswerks, was wir sehr gut unter dem Namen das Rote Kreuz kennen. Ein wichtiges Motiv für Dunants Handeln ist die Fähigkeit des Menschen zum Mitfühlen. Wenn andere leiden, empfinden wir den Wunsch, Schmerz zu vermeiden. Und das Diese Vermeidung des Schmerzes bringt uns genauso in Bewegung wie die Lust, Freude zu erleben. Also wir sind immer motiviert, Vermeidung des Schmerzes, Freude und Glück, Befriedigung zu erleben. Diese beiden Komponenten bringen dich in Bewegung. Immer. Es gibt nichts anderes in deinem Leben. Es geht um Freude, Befriedigung zu erleben und es geht um Vermeidung des Schmerzes. Bei körperlichen Schmerzen ist uns das ganz klar, da versuchen wir alles Mögliche, um die wieder loszuwerden. Bei seelischen Schmerzen geschieht vieles unbewusst. Oft wissen wir gar nicht, wieso wir einen starken Hang haben, Menschen zu helfen. Und wir wissen manchmal auch gar nicht, warum wir gewisse Situationen meiden. Aus dem Wunsch, diese seelischen Schmerzen zu überwinden, entwickeln wir die Kraft und die Motivation, die Taten folgen lässt. Und Erich Kästner hat einmal etwas Schönes gesagt. Er hat gesagt, auch aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Die Berufung des jüdisch-babylonischen Statthalters Nehemia in der Bibel macht uns das deutlich. Zu seiner Berufung kam es, als Nehemia sich gerade in der königlichen Residenzstadt Susa aufhielt. Dort besuchte ihn einer seiner Brüder. Und sein Bruder Hanani gehörte zu den ersten jüdischen Bewohnern, die wieder nach Jerusalem zurückkehren durften. Nehemia war natürlich neugierig und fragte ihn, wie es aussieht in Jerusalem, wie es den Menschen geht und so weiter, wie wir das auch machen würden. Und die Antwort von Hanani war sehr erschütternd. Wir lesen das in Nehemia 1. Die Zurückgekehrten leiden bittere Not, weiß Hanani zu berichten. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig und die Tore selber liegen in Schutt und Asche. Der weitere Text macht deutlich, dass Nehemia so mit einer Hiobsbotschaft gar nicht gerechnet hatte. Es machte ihn sprachlos. Er wurde kreidebleich und er fing an zu weinen. Und wir lesen etwas weiter. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und ich weinte. Ich trauerte tagelang, ich fastete und ich betete. Seine Trauer war der Moment in seinem Leben, der alles verändert hat. Er tritt aus diesem Lebenshintergrund eines königlichen Ministers hinaus. Gott ruft förmlich Nehemia durch diesen brennenden Wunsch, brennenden Busch mit Gottes Stimme und nicht, Gott ruft ihn nicht durch einen brennenden Busch wie bei Mose, so das wollte ich sagen. Und auch nicht durch ein nächtliches Traumgesicht, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen würden oder wollen. Ich hatte viele Jahre so ein Bild einer Berufung im Kopf, dass Gott irgendwie übernatürlich reden muss und dann geht's los. Nein, was sehen wir hier? Gott ist hier ganz praktisch. Die ganz alltäglichen Dinge, die ganz alltägliche Not, die Ungerechtigkeit, die passiert, das ließ Nehemia in Aktion kommen. Viel später schreibt Paulus einmal den Korinthern, dass uns Gott tröstet, wenn wir traurig sind. Und dann heißt es, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und aus dem Grund sind alle Erfahrungen in unserem Leben an Schmerzen oder Dinge, die wir zutiefst bedauern oder Sachen, für die wir uns schämen und die wir gerne vor der Welt verstecken würden oder auch die Erlebnisse, die wir haben, das alles, also du im Gesamtpaket, ich im Gesamtpaket, das alles gehört mit zu unserer Berufung. Unwissenheit über diese speziellen Aspekte in unserem Leben, mit denen wir auch vielleicht oft hadern und auf die wir oft auch gar keine Antwort finden, zumindest nicht im ersten Moment, das alles erzeugt bei Menschen Unsicherheit und das alles lässt uns dann auch zum Spielball der Meinungen anderer werden, so wie Stefanie eben gesungen und auch im Gedicht vorgetragen hat. Wenn du unwissend bist über dich und über dein Leben und keine Antworten findest, glaubst, Dinge verstecken zu müssen, nicht die sein zu können, die du bist, mit dem Gesamtpaket geliebt zu sein, angenommen zu sein und die Welt verändern zu können, das alles erzeugt Unsicherheit. Wir lesen in Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles in unserem Leben, Gutes, weniger Gutes, Schmerzhaftes, Glückliches, Hässliches, Schönes, tragen uns zu unserer Berufung und machen uns bereit dazu. Vielleicht hat dich manches auch fragend im Leben gemacht. Damit bist du sicherlich nicht alleine. Wir haben alle offene Fragen in unserem Leben. Und wir wissen auch, dass wir nicht immer auf alles eine befriedigende Antwort bekommen werden. Manches müssen wir stehen lassen, wir müssen manches loslassen, manches müssen wir annehmen, wie es ist. Aber manchmal fragen wir auch viel zu wenig. Viele Menschen wollen wissen, was ihre Berufung ist. Das weiß ich zu Genüge. Ich halte nicht umsonst Berufungsworkshops. Ich coache nicht umsonst Führungskräfte, die ihr Führungsprofil zum Beispiel schärfen wollen. Menschen, denen ihre Berufung wollen. Warum? Weil auf einmal Fragen kommen, ja. Und viele wissen viel zu wenig, was eigentlich los ist und wo sie einen Beitrag in dieser Welt leisten können, wo sie etwas Nachhaltiges hinterlassen können. Wir alle wollen etwas hinterlassen in der Welt. Kurz bevor meine Tante starb, hat sie zu mir gesagt, Heike, ich gehe einfach von der Welt, ich hinterlasse gar nichts. Ja, oberflächlich betrachtet vielleicht nicht. Aber wenn man genauer in unsere Familie reinschaut, dann weiß man, was meine Tante uns alles als gutes Erbe hinterlassen hat. Und das konnte ich ihr auch noch sagen. Alles in unserem Leben beginnt mit Fragen. Nehemia hat seinen Bruder gefragt. Wie geht es? Fragen zeigen uns, da ist etwas, was unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Da ist etwas Ungeklärtes, etwas, was wir wissen wollen. Eine Sehnsucht vielleicht, die wir spüren, ein Ruf, den wir erst ganz leise hören, einen Weg, den wir oft noch nicht so deutlich sehen. Aber damit fängt es an. Ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Fragen spürst oder wenn du etwas in deinem Herzen hast an einer Sehnsucht, die da ist, dann nimm das ernst, überhöre das nicht. Beginne vor allen Dingen eins, und zwar dich selber ernst zu nehmen. Wir selber drücken gerne diese Fragen zur Seite, weil wir uns damit nicht in erster Linie auseinandersetzen wollen. Es gibt immer so viel, das wichtiger ist. Aber unterm Strich leiden wir darunter, wenn wir diesen Fragen nicht nachgehen und kommen in irgendwelche Schubladen, in irgendwelche Flüsse, wo wir gar nicht rein wollen, in irgendwelche Meinungen der Menschen. So alles in deinem Leben beginnt mit diesen Fragen, mit dieser Unsicherheit deines Herzens, wo es hingeht. Suche Kontakt mit Leuten, die schon weiter sind, als du bist. Aber ganz wichtig, gehe dein Tempo. Niemand wird dir den Weg zu deiner Berufung und zu dem Ergebnis, wo du hin willst, abkürzen können. Da wirst du deinen eigenen individuellen Weg haben. Ganz, ganz wichtig, vergleiche dich nicht. Sobald du dich anfängst zu vergleichen, ist der Tod im Topf. Du bist individuell. Dein Weg wird vielleicht mit manchen Leuten ähnlich sein, aber dein Weg wird auf jeden Fall anders sein. Mit Vergleichen kommt automatisch der Frust und die Stagnation, weil wir sind nie wie andere. Ja? Wir müssen es lernen, unser Tempo zu gehen und uns das auch zuzugestehen, dass wir vielleicht auch manchmal langsamer sind. Das dürfen wir sein. Und manchmal auch schneller. Ich glaube, dass das Vergleichen der größte Bremsklotz und der allergrößte Hemmschuh in jedem Leben eines Menschen ist. Ich kann dich nur ermutigen, mach dein Ding und nimm dir die Zeit, dich in dein Leben zu investieren. Mein Mann und ich, wir sind heute da, wo wir sind, weil wir gemerkt haben, das hat sich Jahre in uns so breit gemacht, sage ich jetzt mal. Da war so eine gewisse Unzufriedenheit, so nenne ich das mal. Es war so eine gewisse latente Unzufriedenheit. Dann ist es natürlich so, die nimmt jeder, wir sind ja nun im pastoralen Dienst, in Furtwangen haben wir eine Gemeinde geleitet, also die nimmt jeder für sich erstmal ganz individuell wahr. Und wir haben da auch erst gar nicht drüber geredet. Und warum? Weil uns das irgendwie, so Gefühle kommen und gehen und manchmal passt einem ja auch manches nicht und Unzufriedenheit, das muss ja auch nicht ewig anhalten, man kann auch wieder zufrieden und dankbar sein und so. Aber unsere Unzufriedenheit war von einer anderen Qualität. Die konnte man nicht wegdrücken. Die konnten wir immer so eine Zeit lang zur Seite schieben und im Aktionismus des Tages und des Gemeindegeschäftes, und ich war noch selbstständig und mein Mann hat nebenher auch noch gemacht, wir waren dann voll in dieser Flüchtlingsgeschichte drin, ihr kennt das alles, ja, auf einmal ist man voll busy und du bist auf einmal mit anderen Sachen beschäftigt. Und immer, da konnten wir die Uhr nachstellen, das haben wir aber erst nach dem dritten Mal, als ich das wiederholte, festgestellt, überhaupt haben wir das wahrgenommen. Immer in den Sommerferien haben wir uns 4 Wochen Urlaub genommen und haben was mit den Kindern gemacht, waren weg. Immer in den Sommerferien kam das wieder, immer. Immer in den Sommerferien haben wir über unsere Unzufriedenheit gesprochen. Und wisst ihr, was ich heute weiß, wusste ich damals nicht. Unsere Gemeinde lief, klar, es gibt Herausforderungen, ihr kennt das alles, ja. Das könnt ihr auch auf euer Leben nehmen, das Leben läuft so, es gibt Herausforderungen, man ist so semi-zufrieden. Aber wir haben, heute weiß ich das, auf einmal gespürt, wir sind nicht mehr an dem Ort, wo Gott uns haben will. Und das kann man nicht wegdrücken. Und das hat sich breit gemacht. Gott fing an, zu uns zu reden durch Unzufriedenheit, obwohl alles gepasst hat. Wir haben Geld verdient, wir hatten Leute, wir haben Gemeinde, die ist gewachsen, wir hatten tolle Arbeit mit den Flüchtlingen, wir hatten tolle Arbeit im Ort, es war super, wir haben ein Grundstück nebengekauft. Also es lief alles, aber die Unzufriedenheit ließ sich nicht mehr wegdrücken. Und dann haben wir mit dem Gedanken, was wollen wir denn eigentlich machen, kam mir der glorreiche Gedanke: Peter, wir steigen aus, wir machen ein Sabbatical. Wir nehmen ein Jahr Auszeit, ne, und machen nichts. Dann war ja die Frage, was machen wir dann? ja, ne? Also die Frage ist ja, wie sieht nichts aus? Wie sieht nichts aus? Und indem, dass wir dann so verschiedene Bücher lasen, Peter am Segeln war und so, fanden wir das spannend, ein Jahr auf dem Boot auszusteigen und zum Beispiel über den Atlantik zu segeln. Mit kaum Segelerfahrung haben wir dann irgendwann gedacht, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Was wäre Plan B? Also womit könnten wir uns noch zurechtfinden? Auf jeden Fall Sabbatical, das hatte sich so eine Zeit lang in uns so festgesetzt. Und ich las von einem sogenannten Hospitalhof, das ist so eine kirchliche Einrichtung oder so ein Veranstaltungshaus in Stuttgart, und da hatte ich das Programm bekommen und da stand, da berichtet einer über sein Sabbatical. Da habe ich gedacht, tolle Sache, ich zu meinem Mann, ey, da geh mal hin. Okay, wir dahin. Also der Bericht über das Sabbatical war Mist. Der hat mir nicht gefallen, das war nicht so meins, da habe ich gedacht, das war ja so ein weichgespültes Sabbatical, der hat noch gearbeitet und so, das fand ich doof, da habe ich gedacht, nein, also wenn Sabbatical, dann Hardcore-Sabbatical, ja, ich mache nichts, ja. Ich sehe mich praktisch im blauen Nichts und warte auch auf nichts und ruhe mich aus und so. Finde mich neu, was immer das zu bedeuten hätte. Aber dann kam der Knaller. Dann hat dieser liebe Mensch mit uns, und das mache ich nachher mit all den Workshop-Teilnehmerinnen auch, das sogenannte Lebensrad gemacht. Hört sich völlig unspektakulär an. Ich verrate jetzt auch nicht weiter, was das ist. Aber da haben wir dann schwarz auf weiß gesehen, wie unzufrieden wir sind. Und ab dem Zeitpunkt war klar, es wird sich was ändern. Und mit dem fing eine Mühle an, sich zu drehen. Erst von uns auch noch unbemerkt so. Ne? Man hat ja so seine Träume und Vorstellungen. Irgendwann also war klar, aufgrund unserer mangelnden Segelerfahrung, wir werden keine Atlantiküberquerung anpeilen, sondern wir haben uns dann überlegt, was würden wir denn noch gerne machen? Also natürlich ist unsere Leidenschaft Gemeinde und Reich Gottes. Und dann haben wir gedacht, wir würden gerne Gemeinde im Osten gründen. Mein Mann ist Ossi. Und dann haben wir uns überlegt, okay, Gemeindebau Osten ist immer schwierig mit den Finanzen. Wir haben selber von Furtwang einigen Aufbau Ost mitfinanziert und das war uns auch immer ein totales Anliegen. Und wir fanden das immer sehr schmerzhaft, wie manche Pastoren im Osten wirklich von der Hand in den Mund leben. Und da haben wir gedacht, okay, wir wollen dafür uns selber sorgen. Also bleibt nur der Schritt in die Selbstständigkeit. Ich war ja schon teilselbstständig im Schwarzwald, aber mit was ganz anderem. Da habe ich für Leute geputzt. Man kann in Baden-Württemberg mit Putzen wirklich Geld verdienen. Ich hatte tolle Kunden da, das hat mir echt Spaß gemacht. Aber wisst ihr, irgendwann ist die Zeit des Putzens. Also ich habe zu Gott gesagt, das ist jetzt vorbei. Ne? Also ich putze, seit ich auf Beröa bin. Ne? Da habe ich schon immer nebenher geputzt und so. Also ich habe zu Gott gesagt, ich putze jetzt 20 Jahre. Verstehst du, ist rum jetzt. Ich will nicht mehr. Ne? Also es war klar, obwohl das verführerisch ist, ne, aber ich habe gedacht, du wirst in Brandenburg für fremde Leute keinen Lappen in die Hand nehmen. Gut, und dieser Mensch, der über das Sabbatical berichtet hat, der hatte auch eine Firma, der hat Coachings, also der hat Coaches ausgebildet und Trainer ausgebildet. Wir sind da wirklich zu einem sehr fitten Menschen gekommen, da war ich echt, bin ich im Nachhinein Gott sehr dankbar. Und dann haben wir da einfach eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil wir gedacht haben, das ist eigentlich eine Top-Geschichte, da kann man dann schön mit Geld verdienen. Uns war nicht ganz klar, wir waren ein bisschen blauäugig, dass es in Berlin 3 Millionen Coaches gibt, gefühlt. Und alles, ja, was Rang und Namen hat und das Gras wachsen, hört sich auch manchmal Coach nennt, weil die keine Ausbildung haben. Natürlich im guten Willen Menschen zu helfen, aber es ist halt manchmal auch schwierig und für außen auch schwierig zu sehen, wer ist denn jetzt Coach, wer nicht und so. Also das haben wir uns alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber davon mal ganz abgesehen, es begann mit einer Unzufriedenheit, die eine Zeit lang wegzudrängen war. Eine Zeit lang ging das, ne? Das haben wir ja 3 Jahre gut geschafft. Und wir hatten auch mal mit Freunden gesprochen, ganz am Anfang, als diese Unzufriedenheit sehr neu war und kam und dann zum zweiten Mal kam, da haben wir mit Leuten gesprochen und gesagt, also wir glauben, Furtwang, so die Zeit ist vorbei. Da war die so entsetzt, dass ich gedacht habe, okay, ich hab mich komplett verhört. Das war, also nach diesem Entsetzen habe ich gedacht, Heike, also das war richtig, nein, da war uns beiden klar, das ist Quatsch. Ne? Aber das kam eben immer wieder. Ja, und also wir haben uns auch ein Stück weit aus diesem menschlichen Denken herausarbeiten müssen, weil diese Unzufriedenheit stärker war. Gott hatte einen anderen Plan mit uns. Wir haben dann alles verkauft, wir haben der Gemeinde gesagt, zum 31.07.2016 gehen wir. Wir hatten nichts Neues, wir wussten nicht, was passiert, wir wussten nur, das ist es nicht mehr. Und weil wir ein bisschen Abenteurer sind, also das gilt jetzt nicht für euch, ihr dürft euch daran Beispiel nehmen, ihr müsst nicht. Jeder hat andere Sicherheitswünsche, jeder hat andere Werte, jeder hat andere Vorstellungen von seinem Leben. Peter und ich, wir sind keine Verwalter, wir sind Pioniere. Wir können etwas auf den Weg bringen. Na, das muss man auch wissen. Wir sind Typen, du kannst uns in was reinstellen, wir installieren was Neues und so, da sind wir uns auch recht ähnlich. Und wir brauchen nicht so viel Sicherheit. Und darum haben wir dann einfach gesagt, wir gehen, wir verkaufen alles und wir gucken, was Gott macht. Wir hatten ja nichts Neues, ne? Wir haben nur gesagt, wir gehen. Weil wir gedacht haben, wir müssen auch mal anfangen, einen Anfangspunkt zu setzen, sonst kommt man auch nicht in Schwung. Ne? Das ist einfach so. Die Gemeinde hätte vielleicht nicht gesagt, dass wir gehen sollen. Aber wir haben gedacht, wir merken einfach, es geht nicht mehr. Wir konnten das nicht mehr kompensieren, diese Unzufriedenheit. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind heute in Brandenburg. Wäre jetzt eine zu lange Geschichte, das zu erzählen. Warum, wieso, weshalb. Auf jeden Fall ist es so. Was ich damit sagen will: Wir müssen also eine Unsicherheit wahrnehmen, wir müssen uns wahrnehmen, wir müssen uns ernst nehmen vor allen Dingen auch, und wir brauchen auch mal Leute, mit denen wir einfach spinnen können. Du brauchst mal Leute, wo du sagen kannst, so geht es mir. Als Pastoren ist das manchmal schwierig, ja, mit wem willst du reden? Es ist manchmal schwierig, so jemanden zu finden. Und Gott sei Dank hatten wir Leute, die dann, als wir zum dritten Mal dann kamen, dann zu uns gesagt haben, ja okay, also wir können das nachvollziehen, wir sehen das auch für euch. Und das war interessant. Da habe ich gedacht, guck mal, es hat auch Prozesse gebraucht, auf beiden Seiten. Aber auf einmal war klar irgendwie, es wird gehen. Ja. Gut, zurück nochmal zum Vortrag. Also alles in unserem Leben, Gutes wie weniger Gutes, habe ich eben gesagt, und Schmerzhaftes, alles, was wir haben, trägt zu unserer Berufung dabei. Gut. Wenn du beginnst, dir Zeit zu nehmen und in dein Leben zu investieren, und das haben wir mit dieser Coaching-Ausbildung gemacht, wir haben einen Kredit aufgenommen und wir haben diese sehr teure Ausbildung bezahlt. Und die war teuer. Aber wir wollten das. Und dann haben wir im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, ich selber habe da so viel von profitiert, das kann ich nicht in Worte fassen. Wirklich. Das hat mir auch so geholfen, das waren dann ja Umbruchsprozesse, in denen wir drin waren. Und regelmäßig hatte ich somit ein Coaching. Das war ja alles nicht geplant, wisst ihr, für mich war das irgendwie auch so Gottes Gnade, muss ich echt sagen. In dieser ganzen Zeit des Umbruchs hatte ich regelmäßig Coachings in Stuttgart, weil wir uns ja auch gegenseitig gecoacht haben, um zu üben und so weiter. Und hatte immer Leute, mit denen ich alle 8 Wochen meinen Lebensweg reflektieren konnte. Da habe ich zu Gott gesagt, du bist echt genial, ja, das hätte ich ja vielleicht so alleine gar nicht hingekriegt. Peter für sich, ich für mich, zeitgleich durften wir Leute coachen, also das war wirklich ein Geschenk, muss ich sagen, auch mit Leuten, die ja überhaupt nichts mit Pastoren zu tun haben, mit denen mal deinen Lebensweg zu reflektieren, ne? Das war eine Top-Geschichte. Es gibt tolle Leute, wirklich. Nimm dir Zeit, dich in dein Leben zu investieren. Wir haben ja nur dieses eine Leben, das wissen wir, und dieses eine Leben will gelebt werden, aber auch gestaltet werden. Und das mit Leidenschaft. So ist also die Frage, die uns alle beschäftigen darf, wofür bin ich bereit zu leiden? Und wenn du nicht bereit bist, in dich selbst zu investieren, indem du dein Wissen vermehrst, um persönlich voranzukommen, dann wirst du auch schwerer innere Glaubenssätze und innere Blockaden überwinden. Das heißt, es ist wichtig, dass du dich selber auch weiterbildest, wenn du spürst, da ist was in meinem Leben, was neu erobert werden will. Ich kann dir nur raten, such dir Bücher, such dir Leute, mit denen du reden kannst, mach dich schlau, geh in einen ganz normalen Buchladen. Die Olga hat das mir heute Morgen noch mal so schön erzählt. Die Idee möchte ich euch mal weitergeben, weil die wirklich gut ist. Geh mal in einen großen Buchladen, das habt ihr hier bestimmt, Thalia oder was immer ihr hier habt. Da gehst du einfach mal rein und dann lässt du dich mal von Buchtiteln inspirieren. Und alles, was dich inspiriert, nimmst du mal mit. Wir haben bei uns da eine Ecke, wo man die alle lesen darf. So. Da legst du die mal hin und dann guckst du mal, ob es da einen roten Faden gibt. Ne? Werd mal so ein bisschen kreativ, in dich reinzuhören. Was beschäftigt dich? Wichtig also, innere Blockaden überwinden, Glaubenssätze, das kann ich nicht oder was auch immer, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, mir fehlt die Stimme, mir fehlt der Auftritt, was auch immer, überwinde das und schau, wo du dich weiterentwickeln kannst. Eventuell brauchst du auch, manche Leute brauchen das auch, ein Stück Seelsorge, wo sie einfach mal merken, ich muss erst Sachen auch im Schmerz, die müssen erst verarbeitet werden, ich brauche professionelle Hilfe, das ist auch wichtig und das ist auch legitim, sich auch da selber wert genug zu sein, Hilfe zu suchen und zu sagen, ich gehe mal zu einem Seelsorger vielleicht ein halbes Jahr und arbeite mal wirklich an meinen Punkten. Das Dritte, trenne dich von Menschen, die dir nicht gut tun, das ist wichtig. Das habe ich selber gemerkt, das ist wichtig, ja. Menschen quatschen dich rund in eine Runde, um es mal so ein bisschen ostwestfälisch-lippisch deutlich zu sagen. Also die reden dir alles ein, was sie glauben, dass du sein sollst und nicht sein solltest. Also das ist meist schwierig, finde ich. Verbringe unbedingt Zeit mit Menschen, die dich inspirieren, die dich verstehen, die dich voranbringen und mit denen du Spaß haben kannst. Das ist auch wichtig, ja. Eine wichtige Frage ist auch, welchen persönlichen Beitrag möchte ich in der Welt hinterlassen? Der österreichische Psychologe Viktor Frankl hat mal gesagt, findet der Mensch einen Sinn, dann, aber auch nur dann, ist er glücklich. Einerseits. Denn andererseits ist er dann auch leidensfähig. Und das stimmt. Wenn wir in unserer Berufung sind, sind wir fähig, auch für unsere Berufung zu leiden. Und andererseits motiviert uns unsere Berufung auch wieder. Ich habe mal jemanden getroffen, der war voll, wir haben da zusammen eine Sache gemacht und der war voll da in seiner Berufung, volle Lotte. Und der kam sehr abgekämpft und er hatte eine sehr schwierige Woche und wir haben uns dann da getroffen und wollten jetzt das neue Projekt beginnen. Und ich habe gesagt, Mensch, also XY, ne, wie geht's dir? Ey, hast eine harte Woche gehabt und so, wie sieht's aus? Bist du fit? Und da hat er gesagt, Heike, sobald ich hier sitze und weiß, was ich die nächsten 3 Tage mache, kriege ich neue Energie. Und das ist auch so. Wenn wir in unserer Berufung sind, kriegen wir neue Energie. Was uns also dieser österreichische Psychologe Viktor Frankl damit sagen will, ist, dass ein persönliches Lebensziel uns einerseits glücklich macht und andererseits jede Anstrengung wert ist. Wir sind bereit, für das Ziel, was wir haben, zu leiden. Dazu erzähle ich euch noch eine ganz kleine persönliche Geschichte aus dem Leben eines pferdebegeisterten Mädchens, dessen großer Traum war, Pferdewirt zu lernen. Und ich war am Reiten und ich war so mäßig talentiert. Und ich war in einer großen Reitschule und dort durfte ich dann ein Schulpraktikum machen. Das kennt ihr, es gibt es heute auch noch. Ne? Man macht so Berufspraktika, das durften wir damals auch machen. Und ich bin natürlich, war erst beim Floristen. Da war ich ehrlich gesagt tot, so von meiner Motivation her war ich da so eine Leiche mehr. Ja. Bei den Pferden sah das anders aus. Da musste ich dann zwar 10 Kilometer, Hörste Werntrupp, sagt euch das was? Hörste Werntrupp, ne, so. Da bin ich dann jeden Tag von Oellinghausen nach Hörste geradelt. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, es geht sehr steil bergauf. Jeden Morgen hin und jeden Abend zurück. Da war ich 13 oder 14, ich sage jetzt mal 14. Wisst ihr was, das war mir alles egal. Ich wollte nur eins, ich wollte zu den Pferden. Meine Mittagspause habe ich bei den Pferden in der Box verbracht. Wirklich, ich war so klassisch, so richtig klassisch Pferdevirus infiziert. Dann war, ich weiß nicht, eine Woche, 2 Wochen Praktikum, ich sage jetzt mal 14 Tage, ich weiß aber nicht mehr so ganz genau. Es gab inzwischen Schnee und Schneeregen, es war Frühjahr, also es war furchtbar mit dem Rad und so, aber ich habe das alles vergessen, ich wollte nur eins Pferde. Ja. So, Praktikum war zu Ende, mein Lehrer kam, um mit meinem Reitlehrer zu sprechen. Ich stehe da so und denke, ach so, jetzt, ne? Geht's los. Dann sagt der Reitlehrer zu meinem Lehrer, also die Heike, die ist völlig untalentiert für diesen Beruf, die eignet sich da überhaupt nicht für, die sollte auf jeden Fall was anderes machen, die ist da völlig fehl am Platze. Boah, ich da gestanden mit 14, ne, so, Wasser stieg, ne, meine Lippen, so, ich habe natürlich versucht, Haltung zu bewahren, ist ja klar, ne, ich zeige ja nicht gern Schwäche, so, mein Lehrer dann, ja, das habe ich dir doch schon immer gesagt, ne. Top. Top, top. Es war schwierig. Aber ich kann euch das nicht sagen, was das war. Ich wollte das. Ich habe dafür alles getan. Ja? Anschließend, ich weiß gar nicht, ich habe dann noch Reitabzeichen gemacht, ich habe ein tolles Pflegepferd bekommen, ich bin dann gefördert worden von einer anderen Reitlehrerin. Ich habe dann den Stall wechseln dürfen, weil ich ein anderes Pflegepferd bekam und dann bin ich in so einen Privatreitstall gewechselt und da wurde ich auf Händen getragen. Anderes Umfeld, andere Leute, da durfte ich Privatpferde in ihrem Reitstunde mitreiten, da habe ich mich echt gefühlt wie ein König. Das war mein halbes Jahr da, ich war nur noch ein halbes Jahr, weil ich bin dann mit 16 von zu Hause ausgezogen, um meine Lehre anzufangen. Und es war wirklich schwierig damals, also mit Pferden beruflich was zu machen. Ne? Aber wisst ihr was, dafür, sagt meine Mutter heute noch, dafür hättest du alles gemacht. Hätte ich auch. Ich wäre auf dem Bauch nach Hörste gekrochen, ich wollte dahin. Wirklich. Und das meine ich damit, wisst ihr, wenn wir wirklich was wollen, vielleicht haben wir nicht mehr die Leidenschaft und Energie wie ein 14-jähriges pferdebesessenes Mädchen, das kann sein. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Wir sind bereit, für unsere Berufung und für unsere Leidenschaft zu leiden. Das können wir, das hat Gott in uns reingelegt und darum heißt das auch Leidenschaft. Das ist eine Bereitschaft, Leid zu leiden für etwas. Unser Ziel lässt uns nämlich alle Mühen vergessen. Letztlich, wir Frauen wissen, wie das ist, Schwangerschaft und Geburt, ich muss euch nichts sagen. Ne? Ich glaube, wir alle hätten wenig Kinder, wenn wir nicht bereit wären, dafür zu leiden. Also ich bin Warmduscher, ich habe eine PDA gehabt. Ne? möchte ich auch gleich sagen, ich habe mir das nicht angetan. Also wenn es irgendwie geht, Schmerzen zu vermeiden, also bin ich schon die Erste, ich bin da ein bisschen jammerig, muss ich ehrlich sagen. Und ich liege gerne entspannt auf dieser Liege. Mein Mann trinkt Kaffee, spricht mit dem Anästhesisten und wir warten einfach darauf, dass die Hebamme sagt, fangen Sie an zu pressen. Das war immer so mein Bild von toller Geburt. Bei der ersten war das auch so. Bei der zweiten war das auch so. Ah, ich möchte euch das mal vormachen. Ich war im Kreissaal. Geburt wurde eingeleitet, es ging auch gleich los, ja, und ich war so im Kreissaal, bin schon Runden gelaufen und wartete auf den Anästhesisten. Es war Karfreitag vor 13 Jahren, meine Tochter ist 13, die zweite, und die Krankenschwester war noch eine Krankenschwester, Hebamme war irgendwie noch nicht da oder ich weiß auch gar nicht, wer das war. Die hat auf jeden Fall immer zu mir gesagt, wollen Sie Ihr Kind nicht doch? Und die wollte jetzt den Anästhesisten schonen, ne? Da habe ich gedacht, dir helfe ich. Immer so, ne? Da habe ich zu ihr gesagt, hören Sie mal, wie Sie Ihre Kinder kriegen, ist mir egal. Ich habe gesagt, ich kriege auf jeden Fall eine PDA. Weil irgendwann ist ja so, wenn die Geburt zu weit vorgeschritten, kriegst du ja keine PDA mehr. Und das war natürlich meine Angst, ja. Also es lief dann wieder wie geschmiert. Ich lag entspannt, schmerzfrei. Die Hebamme sagte, pressen. Also ich kann euch sagen, das sind so Bilderbuchgeburten, ne? Also ich brauche keine normale Geburt. Ich bin da einfach ein Warmduscher. Okay, also aber wir wissen, wovon wir reden. Wir gehen aber auch in unserem Leben mit einer Idee schwanger, lassen sie reifen, treffen Vorbereitungen, investieren, informieren, suchen eventuell auch Partner, stellen ein Team zusammen. Wir tun etwas dafür, dass unsere Idee sichtbar wird und zur Geburt kommt. Und wie bei Kindern auch, ist es ja nicht das Ziel, dass eine Idee zur Geburt kommt, sondern dann geht es ja erst richtig los. Die Geburt ist sozusagen der Startschuss. Und jetzt muss es weitergehen. Und das war natürlich, ist in unserem Leben so, ja, schön, Brandenburg Gemeinde gründen, ist eine tolle Idee, aber es muss dann ja auch weitergehen, ja. Schön mit Coaching Geld zu verdienen, aber dann musst du auch was dafür tun. Und es wird nicht unbedingt leichter, aber du lernst natürlich auch auf dem Weg. Und vieles fällt mir heute viel leichter als noch vor 5 Jahren, weil wir einfach uns weitergebildet haben und weiterentwickelt haben. Eine Berufung lebt von einem oder mehreren sinnvollen Zielen und damit Ziele Realität werden, dazu benötigen wir eben auch die Fähigkeiten, dass wir das durchbringen können und in die Realität bringen können. Das heißt also, eine wichtige Frage zu deiner eigenen Berufung ist folgende. Welchen persönlichen Beitrag möchte ich durch meine Fähigkeiten leisten, damit Gottes Ziele, / meine Berufung, in der Welt verwirklicht werden? Das heißt, du wirst immer auch einen persönlichen Beitrag leisten müssen, um deine Berufung zu verwirklichen. Wie unterstütze ich durch meine beruflichen Fähigkeiten und Aufgaben vielleicht die Ziele meines Arbeitgebers? Und somit leiste ich ja auch einen Beitrag zur Gestaltung der Welt. Vielleicht ist das deine Berufung. Was will ich durch mein Handeln in meinem Lebensumfeld positiv verändern? Missstände ansprechen, Ungerechtigkeiten aufdecken, mich einsetzen für die Schwachen, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt Tausende. Ich glaube, dass Jesus will, dass wir unseren Beitrag für sein Reich und auch für die Welt leisten. Jesus erzählte einmal die Geschichte von einem wohlhabenden Mann, der begibt sich auf eine Auslandsreise und übergibt seinen Dienern die Geschäfte. Und je nach persönlichen Fähigkeiten übergibt er dem einen 5, dem anderen 2 und dem letzten 1 Talent und sie sollen damit Handel treiben, bis der Geschäftsmann wiederkommt. Der erste ist bereit, mit dem Geld seines Herrn so richtig alles zu geben und gut zu wirtschaften. Und der Letzte vergräbt es aus Angst. Als er nach langer Zeit wiederkommt, der Geschäftsmann, bedankt er sich bei dem Ersten für den tollen Gewinn. Der aber, der seinen Anteil nur bewahrt hat, den lässt der Herr hinauswerfen. Der Grund ist, dieser Diener wusste, wie sein Herr ist und welche Ziele er verfolgt. Doch getrieben von der Angst, Fehler zu machen, ich hatte Angst vor dir, sagt er nämlich, hat er nicht dem Ziel seines Herrn entsprechend gehandelt. Angst vor Fehlern ist der größte Hemmschuh, den wir haben können. Angst, Fehler zu machen. Angst, dass das öffentlich wird. Angst, dass wir nicht perfekt sind. Jesus zeigt sich hier natürlich nicht als knallharter Kapitalist, sondern wenn es darum geht, dass seine Leute, mit ihren eigenen Fähigkeiten einen sinnvollen Beitrag für diese Welt leisten, das liegt Jesus am Herzen. Er will, dass wir diese Talente, diese Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, dass wir die sinnvoll einsetzen. Und wenn der erste Schritt ist, dass du dich ehrlich fragst, wo ist eine Unzufriedenheit? Wo ist etwas, das Gott vielleicht durch mich verändern möchte? Und wenn du nach größeren Zielen strebst, möchte ich dich bitten, dich nicht dafür zu schämen. Ich fand immer Leute super, weil wir müssen auch dazu stehen, es gibt Menschen, die möchten sehr stark, die wünschen sich sehr stark, eine Leitungsaufgabe zu übernehmen. Die wünschen sich sehr, auf der Bühne zu stehen. Die wünschen sich sehr, einen öffentlichen Beitrag zu leisten. Die wünschen sich zu reden. Und ich möchte dich da ermutigen, wenn das dein Wunsch ist, nimm dich darin ernst. Wenn Gott dir eine Redegabe gegeben hat oder etwas bei dir rausbringen muss, schau einfach, dass das irgendwo gelebt werden kann, dass du Schritte dahin machst. Zum Beispiel besuche Moderationsseminare, zum Beispiel besuche Rhetorik-Workshops an der Volkshochschule und so weiter und so fort. Ich möchte dich ermutigen. Manchmal in unseren christlichen Kreisen haben wir so ein bisschen so ein komisches Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, jemand möchte stärker in den Vordergrund treten. Ich möchte die Leute, die das betrifft, ermutigen, das zu tun. Tu das bitte. Gott hat dir was gegeben. Wir sind nicht alle eine Rampensau, das ist mir klar. Aber wenn du eine bist, dann schäm dich dafür nicht. Es geht auch hier darum, dass Gott etwas mit dir öffentlich werden lassen möchte. Die Beschneidung kommt von alleine, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und trotzdem bleibt dieser Wunsch. Dieser Wunsch wird bleiben und das wünsche ich dir auch. Schäm dich dafür nicht. Es ist gut, wenn wir nach Leitungsaufgaben uns ausstrecken und das sagt die Bibel auch. Nelson Mandela hat einmal gesagt, das, was wir aus dem, was wir haben, machen, nicht das, was uns mitgegeben ist, unterscheidet einen Menschen von dem anderen. Ich habe mich lange Jahre, viele, viele unzählige Jahre als jemanden empfunden, der sicherlich das eine oder andere kann, aber ich habe immer so empfunden, es ist jetzt nichts Besonderes dabei. Ich gehe so in der Masse unter. Ich habe mich immer gefragt, was will Gott eigentlich mit dir machen? Du schwimmst immer so damit rum und du kannst sicherlich das eine oder andere. Und ich habe immer auf Leute geguckt, die eine Gabe hatten, die schon so perfektionistisch ist. Wisst ihr, die schon so perfekt da ist und die so absolut super ist. Und ich habe immer gedacht, weil ich so nicht bin, und auch nichts an mir entdeckt habe, was ich hätte entwickeln können, hat Gott irgendwie nichts für mich. Obwohl der starke Wunsch da war, einen größeren Beitrag zu leisten, wusste ich manchmal auch nicht wie. Aber ich kann das heute unterschreiben, was Nelson Mandela gesagt hat. Mach mit dem was dir mitgegeben ist. Damit mach etwas, damit fang an. Und dann geht das kleine Schritte immer weiter. Wenn vor vielen Jahren die Leitung, auch Annelie gehört dazu, Annelie Wrede aus Troisdorf, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, die mich ermutigt haben, auch die Bühne zu nehmen, wenn sie mir angeboten wird, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Letztlich ging mein Leben natürlich auf Berührer los mit Predigen und so weiter, aber es gab dann eine Fortsetzung, auch in der Bundesfrauenarbeit. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich kann mich bis heute erinnern, ich bin damals in Tostedt eingeladen worden, ein ganzes Frauenwochenende zu machen. Da war ich ganz frisch im Dienst, ich war frisch von Berührer. Ich habe jemanden kennengelernt aus Tostedt, der hat gesagt, Mann, du bist irgendwie eine Frische und so. Willst du nicht eine Frauenfreizeit bei uns in Tostedt machen? Und ich immer offen für was Neues. Oh ja, das ist eine super Idee, das mache ich. Dann habe ich ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage gekriegt. Dann habe ich wochenlang Tag und Nacht gearbeitet, dass ich da genügend Vorträge zusammenkriege zu einem bestimmten Thema. Habe Bücher gelesen ohne Ende, mich da irgendwie schlau gelesen und versucht rauszuholen, was ging. Und ich weiß noch heute, ich bin nach Tostedt gefahren und bei jeder Ausfahrt habe ich gedacht, dürfte ich nur nach Hause. Wirklich, sage ich euch, das war nicht lustig. Ich bin da hängend, schwitzend vor Angst angekommen. Das waren die ersten Schritte, so um so in diesen Referenten vielleicht auch so, wie soll ich sagen, also wo ich gedacht habe, okay, ich möchte Leuten was sagen, aber das war eben auch nicht einfach. Aber ich hatte immer Leute, die mich ermutigt haben, obwohl ich echt auch viele Fehler gemacht habe. Ich habe immer zu schnell geredet, so wie jetzt und so, ne? Also das war eins der kleineren Geschichten. Okay, ihr Lieben. Also das, was wir aus dem, was wir haben, machen, nicht das, was uns mitgegeben ist, unterscheidet einen Menschen von einem anderen. Mach mit dem was Gott dir gegeben hat. Sei ermutigt, bitte, wir wollen dich sehen. Die Bibel kennt natürlich großartige Ziele, die über Generationen Menschen motiviert haben, ihren Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, für die nachkommenden Generationen. Und zur Zeit von Abraham und Mose war das verheißene Land, das wissen wir. Zur Zeit von Nehemia und Esra war das die Stadt Jerusalem, die aufgebaut werden sollte. Und Jesus war für mich nichts Geringeres als der erste Global Player. Er hat gesagt, das Ziel seiner Mission, oder das hat er uns auch gezeigt, kommt einem multinationalen Konzern gleich, die Herrschaft Gottes auf der Erde zu verkünden. Wer sich ihm damals anschloss, wusste zuerst nicht, welche Bedeutung Jesus eigentlich hat. Das war den Jüngern ja auch nicht klar. Aber sie waren dazu gerufen, diese Herrschaft Gottes auf der ganzen Welt zu verkünden. Nach der Himmelfahrt Jesu war den Jüngern das klarer. Und die Jünger haben später diese Mission, was Jesus ihnen hinterlassen hat, dieses ja letztlich nur kleine bisschen, was Jesus ihnen hinterlassen hat, das haben sie weiterentwickelt in Eigenverantwortung. Und alles, was sie taten, später, die Jünger, erschließt sich allein aus ihrer Lebenserfahrung, aus ihrer Persönlichkeit, das wissen wir. Petrus, Paulus waren sehr unterschiedlich, Markus war noch da, dann gab es noch einen Barnabas. Also wir hatten unterschiedliche Leute, die auch nicht immer so grün miteinander waren. Also ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen, ihre unterschiedliche Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten und auch ihre persönliche Beziehung zu dem auferstandenen Jesus, das alles lief damit rein, wie sie später die Mission weiterentwickelt haben. Es gab zu der Zeit, nach der Himmelfahrt Jesu, mit dem Beginn, diese Mission weiterzuführen und die Jünger dann ja auch mit dem Heiligen Geist getauft würden, es gab zu der Zeit keinerlei menschliche Führungspersönlichkeiten, die die Jünger motiviert hätten. Es gab keine. Jesus war weg und die Jünger waren selber gefragt. Es gab keine Gottesdienstordnung. Es gab kein Paper, wo man nachlesen könnte, Punkt 1, 2, 3, ne, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Um mal wieder zu uns zu kommen, so liegen auch unsere Zufriedenheit und unser sinnerfülltes Leben ausschließlich in uns verborgen. Und so wie die Jünger diese Herausforderung angenommen haben, diese weltweite Mission weiterzutreiben nach ihren Möglichkeiten, Befähigungen, Begabungen, so ist es auch in dir, deine ganz persönliche Berufung zu entdecken. Kein anderer Mensch ist dafür verantwortlich, dein Leben zu leben. Die wichtigste Frage für dein Leben lautet: Worin besteht deine Berufung? Welchen Beitrag in der Welt möchte ich leisten? Und überleg einmal, was wäre anders in dir, in uns, in unserem Leben, wenn alle Menschen, wir eingeschlossen, wenn wir alle in unserer Berufung leben würden? Überleg mal, wir alle hätten schon die letzte Antwort, wir alle hätten geklärte Prozesse, wir alle wären entspannt und würden in unserer Berufung leben. Was wäre dann anders? Welchen Beitrag möchte ich in dieser Welt leisten? Das ist eine wichtige Frage. Die richtige Beantwortung setzt enorme Lebenskraft frei. Und bei dieser Frage, welchen Beitrag möchte ich leisten, das kann man auch ein bisschen krasser formulieren. Stell dir vor, über dich würde ein Buch geschrieben. Deine Enkel würden ein Buch schreiben. Was möchtest du, was in diesem Buch über dich steht? Wie soll der Titel dieses Buches lauten? Was möchtest du da finden? Wie heißen die einzelnen Kapitel? Komm mal so ein bisschen von deiner Sehnsucht, von deinen Bedürfnissen, von dem, was du gern über dich hören möchtest und frag dich mal, ob das nicht ein Hinweis sein kann auf einen Beitrag, den du in der Welt leisten möchtest. Ich kann dich letztlich, weil wir jetzt mit dem Vormittag, glaube ich, auch schon fast rum sind, ich kann dich nur ermutigen, weiter zu graben, fragen zu bleiben, Unzufriedenheit ernst zu nehmen, Sehnsucht, da wird Olga nachher noch was zu sagen, in deinem Herzen ernst zu nehmen, dir Menschen zu suchen, die dich fördern, Menschen zu suchen, mit denen du laut denken kannst und weiter dran zu bleiben. Es ist wichtig, Ziele zu haben im Leben. Heute Nachmittag im Workshop werden wir ja noch einiges anbieten. Olga spricht über Sehnsucht, hören wir gleich noch. Ich werde, weil es ja Workshop heißt, habe ich gedacht, ich nehme das jetzt mal wörtlich. Und weil ich am ganzen Morgen schon geredet habe, werden wir im Workshop, also alle, die zu mir kommen, wir werden praktisch werden. Bei mir lernst du was, mein Lieblingstool, das Lebensrad werden wir machen. Dann wirst du was hören über deine Fähigkeiten, über deine Begabungen, über deine Werte. Welche Werte hast du im Leben? Ist ganz wichtig. Was ist dir wichtig? Und noch einiges andere. Und ihr bekommt von mir noch später, dazu lege ich das noch aus, eine Newsletterliste. Die kann ich aber nicht, die brauche ich jetzt nicht nur in meinem Workshop auslegen, die lege ich sowieso aus. Also wenn ihr die lest hier, da könnt ihr euch gerne eintragen. Bitte deutlich, Name, E-Mail, wenn ihr möchtet, Adresse, wenn es hinpasst, aber bitte deutlich, das ist mir wichtig, weil letztens in einem anderen Workshop konnte ich den einen oder anderen Namen leider nicht lesen. Ihr bekommt von mir einen Link, also alle Frauen, die in meinen Workshop kommen, für einen professionellen Persönlichkeitstest, den ihr so nicht bekommen könnt. Den könnt ihr nur durch mich bekommen oder halt durch andere Coaches und Trainer. Und da könnt ihr einen professionellen Persönlichkeitstest machen mit Auswertung. Ich lege diese Liste trotzdem hin, weil wenn wir von Frauen mit Visionen Infos haben, Einladungen haben, was immer, irgendwo was läuft, ihr einfach News wollt, tragt euch da ein. Ich würde euch dann einfach auch mit auf die Frauen mit Visionsliste nehmen, wenn euch das recht ist. Also dann lege ich das auf den Kassentisch. Ja, ich habe noch einen Schmankerl. Die Claudia und ich leiten nicht nur Frauen mit Vision, wir haben auch Spaß miteinander. Und wir werden nächstes Jahr im Mai viel Spaß miteinander haben. Da machen wir nämlich zusammen eine Israel-Reise. Und wir wollen noch viele mitnehmen. Und darum kann ich euch nur ermutigen, wenn ihr euch hier eintragt, bekommt ihr von mir Infos, was das für eine Reise ist und wie lang die geht. Claudia und ich, wir waren bei unserer Bootsfahrt als Team schon am Spinnen, was wir da alle machen. Ne? Ich habe gesagt, ich will Kamel reiten und ich will eine Wüsten-Jeep-Safari machen. Also sowas in der Richtung wird es werden. Ist aber alles optional. Ihr dürft euch auch einfach nur irgendwo hinlegen. Das ist auch möglich. Also wir machen da was ganz Individuelles, Schönes. Und wir möchten viele von euch mitnehmen, weil wir gerne mit euch Spaß haben. Also ihr bekommt dann auch von mir einfach diese Werbung für diese Reise. Die könnt ihr löschen oder durchlesen oder weitergeben. Damit könnt ihr machen, was ihr möchtet. Solltet ihr euch entschließen, euch für diese Reise anzumelden, dann möchte ich euch bitten, dass ihr meinen Namen als Kontaktpunkt angebt. Weil wir haben nur begrenzte Plätze. Und wenn mein Name da irgendwo auftaucht, dann wissen die, okay, die Leute haben Vorrang. Das haben wir extra so ausgemacht und das finde ich auch, ist eine schöne Sache, ne? Genau. Okay, ihr Lieben, ich wäre jetzt soweit durch. Jetzt sprechen wir noch über die Workshops, liebe Olga. Ich habe noch gar nichts von Olga gehört. Also, ich wollte noch kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, Olga und ich. Oder möchtest du das erzählen, Olga? Ach, Olga. Komm jetzt. Also soll ich das wirklich erzählen? Nicht, dass du nachher wieder sagst, ich rede so viel.
Ich weiß jetzt aber, wie man dich in den Griff kriegen kann.
Wie denn? Indem man mich streng anschaut.
Matheaufgaben vorlegen.
Ja. Okay, pass auf. Wir machen das erst. Ich gebe dir schon mal das Mikro. Und wenn ich zu viel rede, nimmst du es weg. Das ist schon mal gut. Also wir haben uns kennengelernt auf dem Kongress christlicher Führungskräfte in Nürnberg. Da hatten mein Mann und ich einen Stand für unser Training und Coaching und Olga war direkt nebendran bei einer anderen Organisation und hat dort mitgeholfen. Und wir haben uns eben, wer hat das eben so schön gesagt, es gibt Leute, die sieht man und dann ist da sofort sowas da. Ich möchte sagen, so war das bei uns auch. Wir haben uns irgendwie gesehen, wir fanden uns irgendwie sympathisch und dann haben wir sofort angefangen, zusammen zu quatschen. Und mit Olga kann man laut denken, mit Olga kann man spinnen, mit Olga kann man viel Spaß haben. Mit Olga kann man schön Wein trinken. Und Olga ist ein absolut inspirierender Typ. Und sie hat schon viel auch im Leben selbst erlebt und hat sich schon wirklich, also sie ist so für mich, was Berufung angeht, ist sie für mich einfach ein Pool der Inspiration. Und wir haben dann nach Nürnberg irgendwie gar nicht mal bewusst, mehr so atmosphärisch beschlossen, wir telefonieren. Ja. Und sehen uns auch immer wieder mal. Und es war mir jetzt eine große Ehre, dass das NRW-Team gesagt hat, wir wünschen uns Workshops. Da habe ich gesagt, ich hätte jemand, der könnte auch was machen. Und dann habe ich Olga mal ins Spiel gebracht. Und Olga kann ihr Glück kaum fassen. Es war so ein bisschen, ne, wie ich rede immer, bevor ich denke. Bevor ich Olga gefragt habe, habe ich das einfach schon mal so gesagt dann. Ne? Aber man muss sich ja auch herausfordern lassen. Und somit sind wir... Ne, Olga? Nachher sagt sie wieder, du bist der Pfau davon.
Wir brauchen dringend eine Matheaufgabe.
Okay, ich gebe das Mikro jetzt in diesem Moment ab.